Hallo und willkommen zu einer Sonderepisode, die ich so eigentlich nicht geplant hatte. Ich wollte über Tests reden und ich nehme das Ganze am Freitag, dem 20.02. auf. Also, ja, ein bisschen zeitig. Und es kommt auch schon diese Woche raus. Einfach aus dem Grund auch, weil es erstens passt für mich und ich kann dann mal eine Woche später, dann in 2 Wochen, also die erste Märzwoche, dann über das Rennen Buriram reden. Aber es ist was vorgefallen, Leute, wir müssen drüber reden. Es ist eine Katastrophe! Katastrophe! Nee, alles gut. Wir wollen nicht überdramatisieren, aber es ist diese Woche was vorgefallen, wo ich einfach drüber sprechen muss, denn es ist für viele eine Katastrophe. Für Leute, die Veränderungen scheuen, ist es ein Weltuntergang. Und ja, ich bin 30 Jahre. Na, ich verfolge den Sport, seit ich eigentlich 3 bin. Da war ich das erste Mal auf dem Sachsenring. Und seitdem ich das verfolge, gibt es ein Rennen. Ich sag mir bei der ganzen Asien-Tour jedes Jahr, ja, du musst nicht jedes Rennen sehen. Und tatsächlich ist es so, ich gucke ganz selten Buriram an. Ich gucke ganz selten Mandalika an Indonesien. Und es gibt aber 2 Termine, wo ich sag, jedes Jahr, die musst du sehen, da musst du auch die Trainings angucken, weil es einfach so eine tolle Strecke ist. MotoGP Rennen natürlich, ne, weil ich bin Japan-Fan, aber dann gibt es eben Phillip Island und die Dorna, Dorna darfst du nicht mehr sagen, ne? Da kommen wir gleich darauf, die hat sozusagen entschieden, ja, lasst uns ab 2027 in Adelaide fahren. Woo, yeah! Adelaide? Hä, was? Ich bin eigentlich immer noch ziemlich fertig mit dieser Meldung, obwohl die jetzt nicht mehr frisch ist. Aber ich war einer der Ersten, der, sag ich mal, die O-Töne aufgesammelt hat. Und ich glaube, dass 95% der Fans diese Entscheidung nicht toll finden. Aber um diese Entscheidung zu verstehen, müssen wir vielleicht auch mal ein bisschen hinter die Kulissen gucken. Und dazu lade ich euch jetzt ein. Ja, ist ja nebenher noch so mein Joghurt gerade. Und muss man auch mal was trinken. Weil es wird eine lange Geschichte. Setzt euch also hin. Ich hoffe, ich kriege das in der halben Stunde alles unter. Sicherlich. Weil so viel, glaube ich, gibt es da auch nicht zu erzählen. Die Motorrad-WM gibt es seit 1949. Und die FIM hat das über Jahrzehnte lang eigentlich ausgerichtet. Hat sozusagen die Verantwortung immer den nationalen Veranstaltern übergestülpt. Hat gesagt, ihr organisiert die Rennen. Na, wir sind der Dachverband, wir gucken so ein bisschen drüber. Und 1993 hat dann die Dorna sozusagen diese Weltmeisterschaft aufgekauft und hat gesagt, ja, bilden wir jetzt Spanier aus. Das haben sie gemacht, ne? Seitdem ist Spanien eine absolute Motorradnation geworden. Aber 1993, wieder zurück dazu, hat die Dorna das übernommen mit Carmelo Ezpeleta und wie sie alle hießen damals. Und man muss sagen, es ging darum, zum einen, die Weltmeisterschaft an sich war relativ am Ende. Die war finanziell sehr schlecht aufgestellt. Es gab Fans, aber man hatte nie das Gefühl, dass da eine richtige Fangemeinde dahinter ist. Und Ja, irgendwie so die Weltmeister von Ende der 80er hat man nicht so in Erinnerung gehabt wie Jahre später. Und man hat gemerkt, wir müssen uns verbessern. Wir müssen die TV-Vermarktung verbessern. Das war nämlich bis dato immer den nationalen, also den hier Veranstaltern auch überlassen. Und die haben das natürlich immer weitergeleitet hier an ihre ja, nationalen Medienverbände oder so. Oder haben jemanden beauftragt. Und das hat natürlich immer riesen Chaos verursacht. Und die Dorna hat begonnen, sozusagen auch mit ihren eigenen Mannschaften, mit ihrer eigenen Fernsehcrew Rennen aufzunehmen, beziehungsweise auf hier zu zeichnen, ne, der Weltöffentlichkeit zu zeigen. Und das hat natürlich Qualität gebracht. Und man hat Ende der 90er dann auch gemerkt, um mit der Zeit mitzugehen, die Zweizylinder-Bikes, die sind nicht mehr so gefragt. Und die sind technisch an der Grenze, wo es einfach nicht besser geht. Na, da hat man einfach gemerkt, um jetzt weiterhin die Prototypenserie zu sein, müssen wir was machen. Und dann hat man eben die MotoGP eingeführt und sukzessive bis 2012 die Zweitakter, sag ich mal, beerdigt. Damals war das eine Entscheidung, die wurde sehr kritisch gesehen. Es gibt auch heute noch viele Leute, die sagen, oh, ich hätte gerne die 125er, die waren kostengünstig und so, aber man muss halt einfach sagen, ja, die waren auch ziemlich gefährlich geworden, weil die wirklich an so eine Grenze gebracht wurden, wenn du einen Kolbenklemmer hattest bei 180, wenn du da noch eine trockene Hose hattest und das irgendwie zum Stehen gebracht hast, das Bike, dann ja, herzlichen Glückwunsch. Sie brauchen keine Windel tragen. Wieder zurück zum Thema. Die Dorna hat sehr viel erreicht in den letzten Jahren und hat auch Experimente gewagt. Ne, man hat diesen Sprintmodus eingeführt. 2023 war das. Man hat viel Freiheiten gelassen, was Aerodynamik angeht. Aber wie es nun mal so ist, irgendwann, ne, kommen dann auch so Investoren und die sagen, wir wollen doch auch ein großes Stück vom Kuchen. Und dieser große Investor, das ist Liberty Media. Ja, nicht Liberty Prime, Liberty Media. Ich habe schon wieder zu viel Fallout gesehen. Wieder zurück. Liberty Media ist, glaube ich, das erste Mal so vor ungefähr, schlagt mich tot, ich weiß das genaue Datum nicht, aber ich glaube vor ungefähr 8 Jahren ungefähr, ich glaube 2018 war das, sind jetzt das erste Mal für mich so ins Rampenlicht gekommen, als man so die Formel 1 aufgekauft hat, oder war es sogar vor 10 Jahren inzwischen. Man hat coole Deals ausgehandelt, beispielsweise mit Netflix und man muss sagen, aus marketingtechnischer Sicht ist die Formel 1 ein Milliardengeschäft. Ja? Also da die Teams, die finanzieren sich selbst, die dort antreten, das muss man einfach mal so sagen, wie es ist. Und es ist einfach, ja, eine Plattform geworden. Guck mal an, was für Hersteller jetzt alle dorthin gezogen sind. Was wir vielleicht auch nicht so mitbekommen haben. Wir haben Ford, die sich mit Red Bull zusammengetan haben. Wir haben Chevrolet, die wieder eingestiegen sind. Wir haben Audi. Da sind alleine drei neue Hersteller. Naja, und Renault. Renault war 30 Jahre dabei und hat es halt verkackt, einen ordentlichen Motor zu bauen. Das ist halt einfach so. Beziehungsweise mit Alpine. Und da fährt man jetzt halt mit einem Mercedes-Motor. Beste Werbung für Renault eigentlich. Nicht. Aber das ist ein anderes Thema. Da müsste Matthias Brunner oder so fragen, wie das ist bei denen. Liberty Media jedenfalls mit Chase Carey. Das ist so ein Typ mit so einem Proto-Schnauzer. Ne? Also so richtig verzwirbelt, so ein richtiger, na, sagt man das so, Kaiser Wilhelm-Schnauzer, aber ne, so aus, eigentlich trägt man den heute so nicht mehr aus Spaß. Aber der Mann, der hat Talent, nämlich der kann unglaubliche Deals eintüten. Und es gab dann letztes Jahr, das war so um die Zeit als, oder sogar vor 2 Jahren, gab es das erste Mal das Gerücht, dass Liberty Media die Geschäfte der Dorna übernehmen könnte oder Dorna ganz übernehmen könnte. Ja, das Problem ist, aber so einfach ist das nicht, denn es gibt in Europa, anders als in den USA, ein Kartellrecht. Und jetzt begebe ich mich auf dünnes Eis, ist nicht so einfach, wie man denkt, ne? Weil wenn du die MotoGP hast und Formel 1, dann hast du eigentlich zwei der größten Rennserien, die es gibt. Und damit hast du eine Monopolstellung. Und das soll ja so das Gesetz eigentlich verhindern. Ja, wie wir sehen, das hat ja funktioniert, nicht? Man hat also, glaube ich, nur Anteile dann gekauft in der MotoGP, nur um sie dann später eigentlich komplett mit zu übernehmen. Na, weil Anteileigner, sagt man das so? Anteilseigner, ihr wisst, was ich meine, der hat natürlich trotzdem das Sagen dann. Na, und so ist es gekommen, dass man sich dann auch mit der Dorna zusammengeschlossen hat und gesagt hat, hier, pass mal auf, wir müssen hier ein bisschen den Laden mal aufräumen. Und plötzlich gab es dann die Situation, die Dorna, die gibt es bald nicht mehr. Wir machen was anderes mit euch. Die Dorna wurde umbenannt in die MotoGP Sport Entertainment Group, MSEG. Und ja, ab dem Zeitpunkt wisst ihr, Liberty Media hat eigentlich die komplette Kontrolle übernommen. Und wie das nun mal so ist, man ist immer auf der Suche, seine Investments zu steigern. Und wie macht man das? Man handelt geile Deals aus. Es gab bereits im letzten Jahr, es gab schon Jahre vorher eigentlich, seit Jahren ist es ein Thema, dass die Dorna sich gewünscht hat von Phillip Island, damals Dorna, dass man doch bitte in die Infrastruktur investieren sollte. In die Infrastruktur investieren bedeutet, Phillip Island liegt auf einer Insel, circa eine Autofahrstunde von Melbourne entfernt, aber es gibt eigentlich nur eine Zufahrtsstraße und die ist natürlich bei so einem Großevent immer überlastet. Und das hat die Dorna schon gierig aufgeregt. Und auch die Versorgung auf der Insel, beispielsweise wenn ein schwerer Unfall ist, die ist einfach nicht gut. Und wenn dann der Heli doch mal wegen einer Verletzung abheben muss, und das passierte in den letzten Jahren eben öfters, einfach aufgrund der Beschaffenheit davon, dann ja, ist natürlich Stillstand jedes Mal. Niemand kann fahren und man hat auch immer das Problem gehabt, dass die Wetterverhältnisse sehr prekär sind. Also Pirelli hat jedes Jahr damit zu kämpfen. Man hat jetzt, glaube ich, die Renndistanzen angepasst, extra für Phillip Island, weil das eben so ein hartes Pflaster ist. Und es ist ein bisschen verrückt. Aber die Dorna hat schon damals gesagt, Leute, ihr müsst was machen, weil sonst sind wir weg. Auch die Boxenanlagen, das sind, glaube ich, noch Boxenanlagen von ganz früher. Na, also die Strecke, die wurde 56 erbaut, 1956, wurde asphaltiert und das Grundlayout hat sich nie verändert. Gefühlt hat sich aber eben auch an der Boxenanlage nichts geändert. Und ja, was man so mitbekommt, es ist so ein bisschen, es erinnert ein bisschen an den Charme der späten 1990er Jahre, wenn ihr versteht, was ich meine. Na, also man geht gerne mal hin, man findet es ganz lauschig für einen Tag, aber wenn du dann 5 Tage dort bist, dann ist es vielleicht nicht mehr so toll, wenn du dir eine Steckdose mit 5 anderen Medienvertretern teilen musst. Und auch in dieser Hinsicht hat Phillip Island einfach nicht wirklich gut funktioniert. Die Infrastruktur war nicht vorhanden. Die Fahrer natürlich, die lieben die Strecke. Und wir Fans auch, weil ganz ehrlich, ich finde es geil, wenn die Fahrer die Start-Zielgeraden langfahren und du siehst die dann über die Kuppe fahren, de facto ins Meer. obwohl die noch 200, 300 Meter entfernt sind. Beziehungsweise, die fahren ja auch tatsächlich nur 50 Meter teilweise entfernt von den Klippen. Das ist, also du hast dort Bilder, die sind bombastisch. Aber wenn das drumherum einfach nicht mehr stimmt und auch der Staat Victoria über Jahrzehnte bevorzugt wurde wegen, ja, dem Standort, weil die Dorna das lange gut geheißen hat, eigentlich zu lange sogar, und sehr lange damit gespart hat und viel Profit gemacht hat eigentlich. Dann sagt auch irgendwann Liberty Media, wenn die einsteigen, ja Moment, aber wir sehen hier ein anderes Ballungsgebiet, wo die uns sagen, von denen kriegen wir 10 Millionen Startgebühr, bei Phillip Island 1 Million. Da brauche ich jetzt nicht als Manager da sitzen und lange überlegen, wo ich fahren möchte, wenn mir der andere Standort sagt, ich baue dir eine Strecke, die ist sicher. Und ja, das hat im Prinzip Südaustralien gemacht, also der Bezirk Südaustralien, und hat sozusagen dort das Rennen gewonnen. Die haben einfach ein Konzept hingelegt, haben gesagt, wir machen das, wir wollen das, wir haben Bock drauf. Adelaide hat auch eine Vergangenheit, davor früher die Formel 1 und vor allem auch das Argument, es ist das erste Stadtrennen. Noch nie fand ein MotoGP-Rennen auf einem Stadtkurs statt. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ich glaube, Liberty Media ist das mit dem Stadtkurs egal, es gibt einfach mehr Geld in Adelaide. Na, wie Casey Stoner sagte, bildet euch eure eigene Meinung, es geht einfach nur ums Geld. Und so traurig wie es ist, man hat dafür Phillip Island geopfert, eine Strecke, die seit 97 permanent im Kalender ist. Und ja, da bin ich ehrlich gesagt immer noch sprachlos, ratlos, weil ich die Entscheidung auf Management-Ebene nachvollziehen kann. Aber ich glaube, der Faktor Fan, was der möchte, ist einfach komplett getreten worden. Mit Händen und Füßen und Kugelschreibern wurde auf die Leute von Phillip Island eingestochen. Katastrophe. Ich muss erstmal was trinken dazu. Oh, wundervoll. Also nicht wundervoll, dass Phillip Island raus ist. Aber ich habe euch mal so erstmal die grundlegenden Sachen erklärt, warum Phillip Island eigentlich raus ist. Und das ist vielleicht nicht jedem klar, dass das eine große Rolle gespielt hat. Und es gibt noch andere Faktoren, über die will ich jetzt gar nicht sprechen, weil das ist ja sonst wieder ein absoluter Nerd-Podcast, wie es sonst immer ist. Aber dass ihr einfach mal wisst, Phillip Island hatte Chancen, hat sie aber vertan. Und dann, wo es ganz brenzlig wurde, plötzlich dann, als es wirklich hieß, und das hat man gemerkt, 2 Tage vor Ankündigung, dass Adelaide kommt, hat sich plötzlich Victoria, der Bundesstaat, eingeschaltet und hat gesagt, ja, wir machen dann alles, was ihr wollt. Wir werden investieren und jetzt sagt man natürlich, wir machen ein bombastisches Event daraus. Retten wird's Phillip Island vermutlich nicht. Während Adelaide, ja, vielleicht die ersten 2 Jahre auf jeden Fall aufgrund vieler Investitionen ein Minus schreiben wird, aber das ist, glaube ich, ein Vertrag über mindestens 5 Jahre mit Option auf 4 weitere. Da kann man davon ausgehen, wenn das läuft, haben die mindestens 3 Jahre einen guten Gewinn und vor allem auch Aufmerksamkeit generiert. Ich meine, Adelaide wäre jetzt nicht so meine erste Anlaufstation für einen Sydney-Trip, aber wenn dann die MotoGP dort gerade ist, für einen Sydney-Trip, für einen Australien-Trip. Aber wenn dann MotoGP dort ist und du kannst mit einem Flugzeug einfach in Sydney umsteigen und nach Adelaide fliegen und bist eigentlich mitten in der Stadt, dann hast dein Hotel nicht weit. Vielleicht hast du ein Zimmer, was auf die Strecke fällt. Geil. Dann ist für mich Adelaide natürlich als Fan vom Ausland die bessere Wahl, als mich bei Locals dann irgendwo einzuschleusen auf die Strecke nach Phillip Island. Thema Straßenkurs. Jetzt gibt es viele, die sagen, Adelaide ist nicht sicher. Das ist ja mitten in der Stadt. Da können wir doch auch in Macau, Singapur und Co. fahren. Das Problem ist, Alex Hoffmann hat's auf Instagram geschrieben, die Parks in Australien, die kannst du mit unseren in Deutschland nicht vergleichen. Ein Park ist dort so groß wie das Chemnitzer Stadtzentrum. Ein Park dort ist so groß wie mein ganzer Vorort. Und dementsprechend hat dieser Park auch eine Menge Platz. Und ich mache mir um das Thema Sicherheit nur in einer Hinsicht Gedanken, denn Auslaufzonen werden genug vorhanden sein, sonst hätte man das nicht genehmigt. Nämlich, das sind die öffentlichen Straßen. Weil die Belastungen, die werden heftig sein und wir können es uns nicht leisten, dass der Asphalt beginnt zu bröckeln bei einer MotoGP-Maschine. Bei einem Formel-1-Auto ist das was anderes. Ne, da zerschlägst du dir halt den Unterboden aufgrund des Anpressdrucks, aber du bist relativ geschützt in deinem Cockpit. Na, du hast noch diesen Halo, hast du, das hast du alles nicht, wenn du das hast du alles nicht, wenn du mit einem Motorrad fährst. Ne, wenn dort ein Asphaltstück hochkommt, na ja, dann zerschlägt's dir die Windschutzscheibe, zerschlägt's dir einen Kühler. Zerschlägt dir einen Motor schlimmstenfalls oder es trifft dich halt durchs Visier durch tot. Ich glaube, das wird nicht passieren. Das ist ja dann absolutes Worst-Case-Szenario. Aber, und das muss man sich auch gewiss sein, ich denke, da wird man so oder so komplett neu asphaltieren. Na, also, was anderes fände ich unvernünftig. Ich kenne den australischen Asphalt nicht, aber da muss man auf jeden Fall nachlegen. Auslaufzonen mache ich mir wenig Gedanken. Es werden Bäume gefällt. Aber ich bin mir sicher, die australische Stadt wird, also Adelaide wird irgendwo sagen, wir pflanzen dann in Down Under ein paar Bäume hin. Als Ausgleich. Ja, würde bei uns ja schon an Finanzen wieder scheitern gerade. Ja, alles komisch gerade. Ihr merkt, das ist ein hochsensibles Thema, weil natürlich die Fans fühlen sich hintergangen, die wurden gar nicht gefragt und Liberty Media sagt, ja, also langfristig gesehen haben wir damit 90 Millionen Cash gemacht. Na, weil die werden wahrscheinlich auch die Option dann ziehen, weil Adelaide wird gut zahlen und Adelaide macht auch ordentlich Plus damit. Also es ist ein absolutes Win-Win. Und jetzt stellt sich die Frage dann natürlich, könnte das vielleicht auch in Deutschland passieren? Hat vielleicht der Sachsenring ausgesorgt? Darüber müssen wir auch mal ganz kurz sinnieren, wenn plötzlich ein Umdenken stattgefunden hat. Pedro Acosta sprach sprichwörtlich von einem Sinneswandel in kürzester Zeit. Darüber müssen wir auch mal kurz nachdenken. Lasst uns das Gedankenspiel mal noch machen zum Schluss. Aber vorher muss ich jetzt mal noch kurz meinen Joghurt und was trinken. Lasst uns jetzt das Gedankenspiel mal durchgehen. Sachsenring. Ich sehe den Sachsenring höchst gefährdet. Und das ist kein Witz. Ja, wir haben eine nicht permanente Rennstrecke, die nicht von jedem Fahrer wirklich geliebt wird. Das muss man sich einfach mal bewusst sein. Ja, wir haben den Marc-Marquez-Faktor, aber sobald Marc-Marquez nicht mehr da ist, ist der größte Fürsprecher der Strecke weg. Marc-Marquez ist gerade, und ob ihr es wollt oder nicht, ob ihr Rossi-Fan seid oder nicht, ist egal. Marc-Marquez ist gerade die Person, die den größten Einfluss hat, unseren Ring zu retten. Und ganz ehrlich, die Rahmenbedingungen für den Sachsenring sind bescheuert. Die sind nicht gut. Wir reden uns das dauernd ein und ich habe mir das auch jahrelang eingeredet, weil der Ring, der ist für mich noch vor der Tür. Ich ziehe jetzt bald um, da ist er 60 Kilometer weg. Luftlinie 60 oder na, vielleicht sogar 80, 70 ungefähr. Also 70 Kilometer Luftlinie liegen dann dazwischen, jetzt sind es nur 10. Aber die Rahmenbedingungen sind im Vergleich zu anderen Strecken bescheuert. Und da stellt sich dann auch für die Veranstalter die Frage, ist Deutschland noch für uns so ein wichtiger Markt? Brauchen wir den Sachsenring noch oder können wir vielleicht eine Gegend finden, wo wir eine Metropolregion haben und dort ein Rennen fahren können mit genügend Auslaufzonen? Hä? Fällt euch da vielleicht eine Gegend ein? Hä? Mir fällt sofort eine ein. Natürlich Dresden. Dresden hat gewonnen. Dresden, das wäre mit der neuen Brücke und so, das wäre genial. Nee, Spaß. Dresden wird's nicht. Es wird auch nichts werden mit irgendeiner Köln-Ruhr-Region oder so. Ich sehe auch den Nürburgring nicht, ich sehe kein Hockenheim, ich sehe gar nichts. Wir haben in Deutschland beschissene Rennstrecken. Jetzt hat man die Schleiz geschlossen. Das ist vom Niveau her eigentlich auch schon top. Und wir haben in Deutschland keine guten Rennstrecken. Wann hatten wir das letzte Mal eine richtige Rennstrecke aufgemacht? Wir sind nicht mehr wettbewerbsfähig mit anderen Ländern. Jetzt klinge ich ein bisschen wie der Friedrich, oder? aber es ist einfach ein Fakt. Wir sind nicht wettbewerbsfähig. Die letzte Strecke, und ich glaube, die modernste Strecke, das war vielleicht noch Oschersleben, vielleicht noch der Lausitzring. Der ist ja tot. Der Lausitzring ist tot. Also ich weiß jetzt auch nicht mehr, da fährt seit mindestens 5, 6 Jahren keine internationale Serie mehr von Format, wo ich sagen würde, da fahre ich jetzt extra ins Outback. Tempelhof. Berlin-Tempelhof. Leute, ich bin der Erste. Ich bin der Erste, der es euch sagt. Ich bin der Erste, der das vorhersagt. Wir sehen in einigen Jahren, wenn sich das Format mit Stadtrennen schlägt, dass wir den Sachsenring nicht mehr haben. Ich muss ehrlicherweise sagen, es wäre natürlich ein Verlust. Wir würden aufschreien wie in Phillip Island, weil Sachsenring hat eine Tradition, die geht noch weiter zurück, als wie die in Phillip Island herrscht. Na, dort fanden schon Motorradrennen statt. Da waren teilweise noch Kaiserzeiten, ne? Glaube ich. Bin jetzt nicht ganz so vertraut. Ne? 26er auf jeden Fall und 30er. Aber anderes Thema. Tempelhof. Warum? Du hast eine Riesenfläche. Du hast alleine dort schon eine Startbahn. Ja gut, die Startbahn ist jetzt vielleicht nicht so cool. Aber wer sagt denn nicht, dass dann die Stadt Berlin sagt, oder der Veranstalter, na dann machen wir das auch dort so, machen wir halt dort eine temporäre Strecke. Bis dahin ist vielleicht die Asphalttechnologie weiter, den kann man dann wieder abtragen, kann den vielleicht nochmal verwenden für einen Straßenbau in Berlin, zum Schlaglöcher füllen. Okay, ich kenne jetzt die Schlaglochsituation nicht, aber ich wollte es einfach bloß mal in den Raum werfen. Die Gefahr, dass wir uns von einigen Strecken verabschieden müssen, ist real. Und bei manchen kann man es nicht verstehen, weil sie einfach Tradition haben, aber wir müssen bereit sein, dass Liberty Media ordentlich aufräumen wird. Na, die werden sich Strecken anschauen, die werden sagen, hier, pass auf, Le Mans jetzt vielleicht nicht gerade, das sind Rekorde immer da, die werden aber dann sagen, hier, pass auf, Aragon. Also wer hat das eigentlich gebaut? Dann stellen die ein Ultimatum, entweder machen wir Barcelona dicht oder Aragon. Und Barcelona ist nun mal, glaube ich, ein bisschen mehr Metropolregion, die Strecke, als Aragon. Die werden sich die Zahlen angucken und werden sagen, okay, dann probieren wir mal für 4 Jahre eine andere Strecke. Und den Kalender, den wir jetzt die letzten Jahre hatten, der relativ stabil war, dürfen damit rechnen, dass in Zukunft zwei Grand Prix ausgetauscht werden pro Saison. Das klingt hart. Ich finde, das ist aber eine Realität, der wir uns stellen müssen. Wir dürfen uns nicht mehr auf Traditionsstrecken verbeißen. Es wird weiterhin, Acosta hat auch davon gesprochen, er möchte gerne, dass so OG, also Old Legendary Tracks, weiter ein Thema sind. Die werden auch bleiben. Die ganz harten, wie die TT in den Niederlanden. Das sind Selbstläufer. Aber es gibt einige Sachen, wo ich sagen muss, ja, also da kämpfen wir seit Jahren dafür. Und wenn die sehen, oh, Sachsen, die zahlen uns nur 3,5 Mille mit dem Sachsenring und die haben jedes Jahr Probleme. Wenn die unser Angebot jetzt nicht annehmen von 5 Mille, dann gehen wir halt nach Berlin, was uns 10 Mille gibt. Und die kümmern sich um den Aufbau der Strecke. Es wäre, aber ich glaube, ganz ehrlich, um jetzt einen Abschluss zu finden, wir sind eine halbe Stunde Zeit drüber. So lange wollte ich wirklich nicht quatschen, aber um Abschluss zu finden, es ist kein April-Scherz natürlich, aber eines ist gewiss, wenn es Berlin wird, dann hat der Sachsenring auf jeden Fall doch noch ein paar Jahre vor sich, denn wir wissen, dass, ja, die Berliner ein klein wenig länger brauchen, um ja, ihre Projekte fertig zu bekommen. Also, wenn die sagen, ja, wir fahren 2030 dann in Berlin-Tempelhof, dann können wir davon ausgehen, dass der Sachsenring noch 5 Jahre mindestens länger am Hebel sitzt. Damit verabschiede ich mich bei euch bei dieser Sondersendung. Also absolut ohne Skript jetzt gemacht. Absolut unvorbereitet. Ich hoffe aber, dass ihr ein paar Intakes, Inputs bekommen konntet. Und ich werde jetzt erstmal noch genüsslich mein Joghurt hier noch fertig speisen. Ja, und das nächste Mal geht es dann sicherlich drum, nicht um die Tests, sondern um die erste Standortbestimmung in Buriram. Ciao! Musik